das Lobpreisteam. Es war eine echt wertvolle Zeit. Und schön, euch wiederzusehen. Ich war jetzt die letzte Woche nicht da und es hat mich heute echt so motiviert und erfreut, einfach wieder hier im Gottesdienst zu sein. Ich hoffe, euch geht's auch so. Manche, die mal nicht da sind und mal wieder da sind. Und ich finde das immer als eine bereichernde Zeit. Und was habe ich heute für euch mitgebracht? Und zwar hat mir Gott irgendwie das Thema Leidenschaft, Leiten und Lieben aufs Herz gelegt. Und da habe ich mich gefragt, Gott, ist das was für die Gemeinde? Möchtest du das der Gemeinde sagen? Warum hast du es mir aufs Herz gelegt? Und ich finde es wichtig, als Christ und aber auch als Mensch, sich dauerhaft weiterzubilden. Nicht nur die Bibel zu lesen, sondern auch mal ein christliches Buch zu lesen oder ein Thema zu behandeln. Und so behandle ich zurzeit für mich das Thema Leiterschaft und höre zurzeit auch ein Seminar von Johannes Hartl. Und es hat mich einfach so inspiriert und ich möchte es einfach an euch weitergeben. Leiten und lieben aus Leidenschaft. Ich finde, das ist so ein schönes Wortkonstrukt. Leiten und lieben soll nicht Leiden schaffen, oder? Sondern aus Leidenschaft getan werden. Und wenn ich heute von Leiten spreche, denkt vielleicht jemand an David, an die Gemeindeleitung, Thomas Lasso oder irgendwelche anderen Personen hier im Raum. Aber Leiten hat noch viel mehr mit vielen mehr zu tun. Bei dir in der Familie, die Familienleitung, bei dir im Unternehmen, bei deinem Chef. Vielleicht leitest du auch eine Kleingruppe. Oder das wichtige Thema, was mir auch persönlich sehr wichtig ist, ist die Selbstleitung, die Leitung meines eigenen Lebens. Ich selbst habe Berührungspunkte mit Leitung einerseits in den Kleingruppen, denn das ist mein Team, das Dream Team Technik. Und vielleicht bist du auch ein Leiter von einem Kleinteam. Wenn noch nicht, der September hat jetzt angefangen, das nächste Semester in diesem Jahr. Und wir haben ganz viel Kleingruppen im Angebot, viele Leiter. Vielleicht hast du aber noch was auf dem Herzen, wo du sagst, hey, ich möchte gern eine Kleingruppe starten und als Leiter anfangen von 2, 3, 4, 5 Personen. Des Weiteren bin ich auch Leiter auf der Arbeit. Ich selbst koordiniere ein kleines Team für einen Kunden. Da geht es um sehr große Geldsummen und da stehe ich auch in der Verantwortung. Und natürlich die Selbstleitung. Und die Selbstleitung ist mir wichtig und das schlägt echt in mein Herz. Für was schlägt eigentlich mein Herz? Und was ist mir eigentlich wichtig? Für was trage ich Verantwortung? Und leiten heißt für mich Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung ist ein ganz heikles Thema in der heutigen Zeit, oder? Früher war es genauso heikel. Ich will euch mal von einer Zeit erzählen, früher in der Bibel. Und zwar geht es da um Nehemia. Es war auch eine Zeit, wo es wenig Leitung und Führung gab. Ich möchte euch kurz mal umreißen, wie es gerade da so die Situation bei Nehemia war. Und zwar war es eine Zeit voller Schmerzen und voller Leid für das Volk. Denn Gott schlägt ein neues Kapitel auf, was zu seinem Volk, also die Beziehung zu seinem Volk. Getreu seiner Verheißung des Gerichts brachte Gott die Assyrer und die Babylonier und die züchtigten das Volk Gottes. Und die Babylonier selbst, die haben die Stadt Jerusalem in Schutt und Asche zerlegt und nahezu vollständig entvölkert. Und 70 Jahre war das Volk in Gefangenschaft. Und zu dieser Zeit war da ein Mann namens Nehemia. Er war ein einflussreicher Mundschenk des persischen Königs Artaxerxes. Und wir lesen in Nehemia 1,17, was ein echt guter Leiter, aber was auch echt ein Herzensmensch sagt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauern wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich finde das echt klasse. Der Nehemia, der kommt dahin und sagt, ey, das passt nicht. Die Mauern von Jerusalem sind zerstört. Kommt, lasst uns sie aufbauen. Und das ist echt so eine Gabe von Leitung oder so ein visionäres Denken. Ich möchte gern was verändern. Und da fragt ihr euch vielleicht auch in der heutigen Zeit, für was braucht man Leitung? Und ich bin der Fan davon, dass nicht nur ich hier vorne stehe und zu euch rede, sondern dass ihr auch aktiv seid. Und so bitte ich euch einfach, wer kann, aufzustehen, die Augen zu schließen. Und ich werde bis drei zählen. Und bei drei zeigt ihr alle nach Norden und macht danach die Augen auf. Eins, zwei und drei. So, und jetzt macht ihr mal die Augen auf und zeigt, wie viele in eine andere Richtung zeigen. Die einen zeigen nach da, der eine zeigt nach ganz da hinten. Und ich habe keine Ahnung, wo hier Norden ist. Wir sind erst seit einem Jahr in Babenhausen, aber keine Ahnung. Und da ist Norden. Okay, die alten Babenhäuser wissen es. Und ich finde, das ist ein mega Beispiel dafür. Danke, das könnt ihr euch wieder setzen. Ich finde, das ist ein mega Beispiel zu sehen, für was es Leitung gibt. Und wenn wir zum Beispiel einen Wagen aus dem Schlamm ziehen müssten, da wären 100 Seile dran und dann sagt, und dann, los geht's, ziehen wir. Ja, wohin? Das ganze Auto würde zerrissen werden, die Türen würden ausspringen und, weil jeder würde in eine andere Richtung ziehen. Und genau das ist, was in der ganzen Welt auch passiert. Millionen und Milliarden von Menschen tun irgendetwas, die sind beschäftigt. Aber die tun einfach irgendwas. Und in Sprüche 29, 18 heißt es auch so schön, ohne Prophetenwort verwildert ein Volk, doch wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. Und das Prophetenwort kann man auch als prophetische Offenbarung, als Schauung oder im Neudeutschen als Vision übersetzen. Und dann kann man sagen, ohne eine Vision verwildert das Volk. Und verwildern, wo kommt das her? Verwildern kommt aus der Botanik, also aus dem Garten. Möchtet ihr mal sehen, wie ein verwilderter Garten aussieht? Das ist mein Garten vor einem Jahr. Der war komplett zugewuchert, als wir nach Babenhausen gezogen sind. Und wie ihr seht, das Zeug, was da nicht hingehört, das wächst einfach. Und Zeug, was man gerne hätte, wächst nicht. Echt, Rahel, findest du? Da wirst du aber gleich überrascht sein. Und das haben unsere Vormieter auch gedacht. Und verwildern heißt also, irgendwas passiert schon, wenn Menschen keine Führung haben. Sie sind trotzdem beschäftigt, einfach busy, aber irgendwas Nützliches kommt vielleicht nicht dabei raus. Aber dann gibt es auch noch die guten Sachen, die wachsen. Und das ist mein Garten jetzt, wo ich ihn gepflegt habe. Und wie ihr seht, voilà, unter diesem ganzen Gestrüpp war da auch noch mal ein Teich verborgen. Das hat man vorher noch gar nicht gesehen. Und ich finde das einfach so ein anschauliches Beispiel, dass Sachen nicht von alleine wachsen, dass Sachen gepflegt werden müssen. Du kannst nicht deinen Garten 3 Jahre einfach rumliegen lassen und nach 3 Jahren kommen. Hey, ich hole mir jetzt meine Kiwis und die Wassermelonen, die da so ganz spontan gewachsen sind und pflück sie einfach da raus. Du wirst da hinkommen und eigentlich nur Dornen und Disteln sehen, weil das ganze Unkraut, das wächst auch von alleine. Und im menschlichen Leben, finde ich, ist es dasselbe. Man muss eine Vision haben in seinem Leben. Danke. Und ich möchte euch einfach eine Definition von Leitung nennen. Und ich finde, diese 2 Wörter passen ganz gut. Bewusste Einflussnahme. Es hört sich vielleicht etwas technisch an, aber es ist eigentlich, ich sehe etwas und möchte es verändern. Nehemia sagt, Trümmer, Mauer, kaputt. Ich will eine ganze Mauer haben. Und ich finde es beeindruckend, dass Nehemia aus einem fernen Land dahin kommt und als einziger sagt, hey Leute, wir müssen doch diese Mauer aufbauen. Das ist nicht gut, dass diese Mauer hier kaputt ist. Aber anscheinend, also ich habe es bisher nicht gelesen im Kapitel Nehemia, dass irgendwelche anderen Menschen gesagt haben, hey, das ist echt nicht schön, dass die Mauer kaputt ist. Wollen wir die nicht mal aufbauen? Komm, ich nehme das mal in die Hand. Und das ist erschreckend, auch in der heutigen Zeit. Und es ist Realität, dass die wenigsten Menschen etwas tun möchten, mehr labern, aber nichts ändern. Es ist viel einfacher, sich zu beschweren, die Mauer ist kaputt oder keine Ahnung, es stinkt hier, die ganzen Tiere kommen rein und was auch immer, aber selbst es in die Hand zu nehmen und das tatsächlich zu ändern, das ist eine andere Geschichte. Und da gibt es so ein tolles Thema, was mir auch sehr wichtig ist, und das nennt sich Verantwortung. Und da gibt es 3 Versuchungen des Menschen. Es ist etwas Pädagogisches, meine Frau ist Pädagogin und damit habe ich natürlich dann auch wieder Einflüsse davon. Und ich finde das aber ein klasse Beispiel und das ist das Drama-Dreieck. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Und da gibt es 3 verschiedene Selbstbilder eines Menschen. Einmal das Opfer. Das seht ihr hier. Das ist die Selbsthaltung mit, mir geht's so schlecht und alle Leute sind gemein zu mir. Die Umwelt ist so negativ, da kann ich gar nichts machen. Und wenn man diese Person fragt, hey, was hast du denn eigentlich mit deinem Leben vor? Dann guckt dich das Opfer an und sagt, wie, was habe ich mit meinem Leben vor? Wenn du wüsstest, die Politiker, das Wetter, es ist alles so schlecht und meine Familie, meine Wirbelsäule, was habe ich mit meinem Leben vor? Wenn du wüsstest und der Chef und die Kinder und das Opfer findet immer irgendwas Negatives in seinem Leben. Ihm geht's immer schlecht und das ist auch eine Strategie, Verantwortung wegzulegen. Das nächste Selbstbild ist der Retter. Der Retter sagt aus einer sehr großen Zielstrebigkeit, aus 500 Personen sagt er, aus 500 glücklichen Personen sagt, findet er eine Person, die nur halb glücklich ist und sagt, Leute, alles stehen und liegen lassen, wir müssen dieser Person helfen. Der Retter ist dafür bedacht, keine Verantwortung zu übernehmen, sondern sich eigentlich nur um die Personen zu kümmern und denen zu sagen, wie schlecht es dieser Person geht, wie klein diese Person geht, denn je kleiner diese Person ist, desto mehr kann man sich ja um diese Person kümmern und eigentlich wirft man somit die Verantwortung auch wieder weg. Und das letzte Selbstbild ist der Peiniger. Der Peiniger, der könnte aufzählen, wie böse die Politiker sind, Merkel oder der Fußball, diese ganzen Fußballspieler, die können das einfach gar nicht. Und wie schlecht der eine ist, wie schlecht der andere ist, einfach eine Liste voller Fehler. Und wenn du ihn fragst, was ist denn dein Beitrag in deinem Leben zu irgendwas, wirst du nicht viel bei dem Peiniger finden. Und du fragst dich vielleicht, warum das Ganze? Und bei uns Menschen müssen Sachen gelockt werden. Einerseits durch Leiter, aber auch andererseits bei mir selber. Ich muss oder ich sollte mich mal fragen, hey, für was lebe ich? Oder ein Leiter, dein Chef, ich spreche nicht nur von Gemeindeleitung, ich spreche auch in deiner persönlichen Leitung, in der Familie, in deinem Berufsumfeld, wo du auch bist und unter Leitung stehst oder selbst leitest, zu sagen, hey Leute, ich habe dieses Ziel, auf, wir machen es. Und diese 3 Gründe, die der Günther schon eingeblendet hat, sind für mich essentiell und ich möchte sie mit euch teilen, um einfach zu sagen, es geht nicht darum für diese Personen, die hier schon einen Leitungsdienst ausführen, sondern ich finde, viele von euch sind Leiter, aber wissen es noch gar nicht. Vielleicht bist du kein Leiter eines großen Unternehmens, vielleicht ein Kleingruppenleiter, aber diese Leitungsposition in der Familie unterschätzt man auch sehr oft. Und ich glaube, als 2. Punkt, wir brauchen eine viel größere Wertschätzung und ein viel größeres Verständnis von Leitern in der Gesellschaft und im Reich Gottes. Und als 3. möchte ich euch als Beter für Leiter gewinnen. Paulus sagt das auch immer, hey, betet doch für eure Regierung, damit es euch gut geht. Und ich möchte euch auch einfach dafür gewinnen. Und die nächste Eigenschaft von Nehemia, die finde ich eindrucksvoll. Denn in Nehemia 1,17 steht, da ist eine zerstörte Stadt. Okay, das hat vielleicht jeder gesehen. Kommt, lass uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich finde diesen letzten Satz, auch sehr wichtig. Nehemia sieht nicht nur diese Stadt, die da kaputt ist, sondern er sieht ein Stück weiter. Und er analysiert die Lage, und das ist auch eine große Eigenschaft für einen Leiter oder in der Selbstleitung, dass man nicht nur das sieht, was gerade da ist, sondern auch das, was da drüber ist, analysiert. Und ich will einfach die Frage stellen, was siehst du, wenn du Tag ein, Tag aus durch dein Leben gehst? Was siehst du zu Hause? Was siehst du im Gemeindekontext, in deinem Beruf? Siehst du nur das, was da ist, oder siehst du auch mal drüber hinaus? Man könnte sagen, das Unsichtbare sehen. Und das ist eine Fähigkeit, das nennt sich das visionäre Denken. Das ist bei dem einen und bei dem anderen etwas mehr und etwas weniger ausgeprägt. Aber ich finde, man kann es trainieren. Und ich glaube fest daran, dass Gott uns jedem von uns hier ein Mandat gegeben hat, im Glauben nicht nur das zu sehen, was ist, sondern zu fragen, hey Gott, was ist dein Traum? Auch das Unsichtbare zu sehen. Die nächste Eigenschaft von Nehemia steht am Anfang des Buches. Und er fragt, warum ist das denn so? Nehemia 1,2. Da kam ich Besuch von Hanai, einer meiner Brüder, einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft erlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Schaut mal, ich weiß nicht, vielleicht überlest ihr es, oder ich habe es immer überlesen, als ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe. Aber der Nehemia, der fragt einerseits, wie es den Juden dort geht in der Gefangenschaft, und er fragt nach Jerusalem. Und ich finde, zu fragen, wie es einem geht oder sich für etwas zu interessieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist eine zentrale Aufgabe in seinem Leben, sich Fragen zu stellen, auch als Leiter oder in der Selbstleitung. Warum ist etwas so? Das ist eine Mega-Eigenschaft eines Leiters. Und hast du dich schon öfters mal gefragt, hey, warum ist das so, dass zum Gemeindegebet wenig Leute kommen? Das könnte man doch fragen, aber das ist die falsche Formulierung. Oder du fragst dich vielleicht, was könnten wir tun, damit Leute in den Gottesdienst kommen. Ich finde, das ist schon eine viel wertvollere Formulierung. Man kann seine Gedanken so formen, dass man sagt, es ist alles blöd, keiner kommt in den Gottesdienst, aber man fragt nicht, hey, was kann ich daran ändern, dass Menschen in den Gottesdienst kommen? Und da möchte ich euch einfach ein Beispiel geben von einem Pastor, ist schon einige Zeit her. Und der hat sich nämlich genau dieselbe Frage gestellt. Warum kommen Menschen, die bisher noch nichts von Gott gehört haben, nicht in den Gottesdienst? Und er hatte eine brillante Idee, diese Frage zu stellen. Einfach diese Frage zu stellen. Nicht, was danach damit verbunden war, sondern sich diese Frage zu stellen und nicht verbittert zu sein, hey, es kommt niemand. Er ist dann von Tür zu Tür gegangen und hat Tomaten verkauft. Wie banal, oder? Und hat dann die Leute gefragt, gehen Sie in eine Kirche? Wenn die Leute gesagt haben, ja, okay, tschüss, vielen Dank. Wenn die Leute gesagt haben, nee, hat er gesagt, wie könnten wir den Gottesdienst so gestalten, damit sie in Erwägung ziehen würden, in die Gemeinde zu kommen? Und das hat er dann ausgewertet. Ihr könnt von diesem Vorgehen denken, was ihr wollt, ob man Gemeinde so bauen sollte, damit es Leuten gefällt. Aber darum geht es hier nicht. Es geht einfach um diese brillante Idee zu fragen, wie können wir etwas ändern, damit Menschen angesprochen werden. Weil es ist viel einfacher zu sagen, es ist falsch, was ihr da macht und ihr kommt ja nicht in den Gottesdienst und was auch immer. Es ist alles falsch. Und jetzt möchte ich auch nochmal so eine heilige Kuh im Christentum anknacksen und sagen, Gott setzt Leiter ein und Gott findet Leitung auch gut. Ich sage das deswegen, weil wir in einer eigenartigen Kultur leben und eine eigenartige Kultur geworden sind, was Führung angeht. Wir Deutschen ja sowieso führen, Führer und was auch immer. Oder wir hatten vielleicht im Gemeindekontext schon echt mega negative Erfahrungen, was Führung und Leitung angeht. Und Ich finde es aber genauso falsch, ins andere Extrem abzugleiten und zu sagen, am besten kein Leiter. Und das denken nicht wenige Leute. Viele Christen sagen zum Beispiel auch, wir haben keinen Leiter, wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Das stimmt jedoch nicht. In solchen Gruppen gibt es trotzdem einen Leiter, nur dass es am Ende keine Struktur gibt und es viel untransparenter ist und viel verworrener. Denn am Ende sagt trotzdem irgendjemand, hey, lass uns aufstehen, wir gehen Kaffee trinken. Und Paulus sagt auch was sehr Wertvolles in 1. Timotheus 3,1. Er sagt, es ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht, der sucht eine schöne Aufgabe. Und wir haben manchmal die Theologie einfach in unseren Köpfen, wenn jemand leiten möchte und das auch ausspricht, das ist ganz, ganz schlecht. Oder? Also ich kenne diese Gedanken früher und das ist gerade das Falsche. Wenn jemand ausspricht, hey, ich möchte gern in eine Leitungsposition oder ich möchte mich auf eine Leitungsposition bemühen. Denn am besten ist es doch eigentlich, man soll ja treu im Kleinen sein und im Verborgenen. Ja, treu im Kleinen ist sehr wertvoll. Aber wo sind denn die Menschen, die Christen, die auch treu im Großen sind? Denn ich finde nicht nur treu im Kleinen ist wertvoll, sondern es muss auch etwas treu im Großen geben. Und leiten ist gut. Wenn du in deinem Herzen etwas hast, wo du sagst, hey, ich möchte gern leiten. Ich will dir zusprechen, leiten ist gut. Sei keine graue Maus, die zu Hause sitzt und denkt, hey, Leitung, und dann über die Leiter schimpft. Ich habe mich oft so erwischt, dass ich über Politiker schimpfe, über Gemeindeleitung schimpfe, über andere Leute auf meinem Beruf schimpfe, die in irgendwelchen Leitungspositionen sind, aber selbst die kleine Maus bin, die zu Hause keine Verantwortung übernimmt. Und Leitung ist biblisch. Und wenn wir in die Bibel schauen, hat Gott durch Leiter gesprochen. Gott hat Abraham berufen, Mose berufen, einen Josef berufen. Gott beruft Propheten, Richter, Könige, Apostel. Und denkt ihr dann wirklich, dass Leitung schlecht ist? Leitung kann missbraucht werden, ja, aber das ist dann nicht Gottes Leitung. Und ich möchte auch so weit gehen und sagen, wenn du etwas Gutes in der Welt siehst, dann, weil jemand dafür gerade gestanden hat. Denn von allein wächst relativ wenig. Wenn du irgendwas siehst, wie eine Institution, ein Krankenhaus, eine intakte Familie, dann weil jemand in Führungsposition, weil jemand Verantwortung übernommen hat. Und das ist ein Risiko in der heutigen Zeit, Verantwortung zu übernehmen, in Führung zu gehen. Es ist die Ausnahme im geistlichen Leben, dass irgendwas von alleine zusammengewürfelt wird. In der Regel stellt Gott Mann und Frau bereit und beruft. Und ich finde, es ist wichtig, dass Personen das auch wissen, dass sie in Führung gehen dürfen, dass Leitung nicht schlecht ist. Und ich finde echt das Beispiel von Nehemia ist, wenn es euch in das Thema Leiterschaft noch mehr interessiert, lest das ganze Buch Nehemia, das ist echt klasse, was das Thema angeht. Und im ganzen ersten Kapitel von Nehemia, es beginnt mit einem ganz langen Gebet, also bis auf die ersten paar Verse, ist das erste Kapitel ein ganz langes Gebet. Und wo er erstmal Buße tut, wo er sagt, Herr, wir haben gesündigt. Und interessant ist es, dass Nehemia dann auch diesen Auftrag erhält, die Mauer aufzubauen. Und kann es sein, dass Gott dir schon Themen aufs Herz gegeben hat, Themen, für die du beten sollst, Themen, mit denen du mal schwanger gehen sollst und Gott dir dann einfach die Türen öffnest und du dann vor dieser Tür stehst und sagst, nehme ich diese Verantwortung wahr oder schiebe ich sie weg? Opfer, Retter, Peiniger. Und ich glaube, in der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Welt brauchen wir mehr Leute, die in Verantwortung und in Leitungspositionen gehen. Und da habe ich mich gefragt, wen erwägt Gott eigentlich zum Leiter? Und in der ganzen Bibel gibt es ein durchgängiges Prinzip. Das hat man bei Josef in Ägypten, der im Gefängnis treu ist, gesehen und dann nach oben befördert wurde. Man hat es in den Gleichnissen Jesu gelesen, von dem, der treu mit den 2 Talenten. Quer durch die ganze Bibel ist das Prinzip, dass Gott Stufe für Stufe Menschen eine größere Verantwortung gibt. Aber oft sehen wir erst das Endresultat und denken, Leiter kann man auch vielleicht durch Zufall werden. Aber ich glaube nicht, dass irgendwelche Sportler, die vielleicht eine Goldmedaille gewinnen, im Lotto gewonnen haben und dann da stehen und sagen, jetzt laufe ich diesen Lauf und mein Lottogewinn hilft mir dabei und was auch immer. Aber ich glaube eher, dass die viele Stufen des Trainings durchgegangen sind, um da zu stehen, wo sie gerade auch stehen. Denn es ist nicht ein biblisches Prinzip, dass ein X-Beliebiger zum Leiter wird oder erwählt wird. Und eines der besten Beispiele davon ist David in der Bibel. Und die größte Geschichte ist, die eigentlich fast jeder in der Welt kennt, ob Christ oder nicht Christ, ist David gegen Goliath. Und was ist da passiert? David hat Goliath besiegt. Und wenn das in der heutigen Zeit wäre, würde eigentlich David in jeder Bravo auftauchen. Und die Mädels würden sagen, David, David, T-Shirts drucken, Autogrammkarten mit Davids Gesicht hier vorne drauf und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir schon mal im Fernsehen so Groupie-Mädels gesehen haben, die dann bei Justin Bieber oder wen auch immer dann fast zusammenbrechen, weil er an ihnen vorbeigegangen ist. So glaube ich, wäre das, wenn David in der heutigen Zeit Goliath besiegt hätte. Und ich finde es klasse, aber wie David reagiert nach dem Sieg. Und das lesen wir im 1. Samuel 17, 34 bis 36. Da sagt David, dein Diener hütete Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder Bär kam und ein Lamm aus der Herde packte, lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss es aus seinem Rachen. Wenn er mich dann angriff, packte ich ihn beim Bart und schlug ihn tot. So hat dein Diener Löwen und Bären erschlagen. Diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso gehen wie einen von ihnen. Denn er hat das Kriegsheer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und seine Antwort ist, es geht nicht darum, von einem auf dem anderen Tag von hier unten da oben zu sein, sondern es geht darum, von Stufe zu Stufe verantwortungsbewusst und treu zu sein. Und ständig beneiden wir die Menschen, unseren Chef, die Gemeindeleitung, keine Ahnung wen, und sagen, da möchte ich auch gern da sein, dort sein. Ich wusste es oder weiß es auch sehr oft nicht und mache mir auch viel zu wenig Gedanken oft über das Thema, wenn ich mich wieder über irgendjemanden aufrege, der in Leiterposition ist, was er eigentlich für Kämpfe gemacht haben muss und welche Kämpfe er auch jeden Tag zu führen hat, in welcher Verantwortung diese Person steht. Aber oft schimpfen wir. Und wenn du sagst, ich möchte auch gern leiten, sag es nochmal und ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen kann, leiten ist gut. Und ich gebe dir einen Tipp, fang an, irgendwas zu leiten, eine Gruppe. Wir haben echt das Mega-Privileg in der Gemeinde, dass wir ein Kleingruppenkonzept haben, wo du mit deiner Idee eine Kleingruppe leiten kannst. Du bist nicht alleine, du wirst unterstützt durch so viele Personen. Und ich finde, sei kein Retter, sei kein Opfer, sei kein Peiniger, und der auf ein besseres Morgen wartet, sondern es ist dein Leben. Tu mal so, ob es nur eins davon hast. Und manche wissen das vielleicht oder würden das nächste Thema mit mir verbinden. Das nennt sich Streben nach Exzellenz. Und ich meine damit keine Perfektion. Denn das ist sehr negativ behaftet, Perfektionismus in unserer heutigen Zeit. Und hierbei geht es jedoch um was anderes. Hierbei finde ich, dass das Streben nach Exzellenz für einen selbst eine innere Einstellung ist einmal. Ob ich etwas tue aus einer resignierten Haltung, ob ich schon innerlich gekündigt habe und lediglich diese Aufgabe im Gemeindekontext, bei mir auf dem Beruf, in der Familie nur tue aus Pflichtbewusstsein, oder tue ich es aus vollem Herzen? Und zum anderen ist es die Bedeutung von Gottes Reich für einen persönlich. Hierbei können wir mal schauen, was Gott zum Propheten Maleachi sagt. Maleachi 1, 7 bis 8. Ihr legt verdreckte Speisen auf meinen Altar und sagt noch, Womit haben wir dich denn besudelt, ihr meint, den Tisch Jahwes verachten zu können? Wenn ihr ein blindes Tier opfert, denkt ihr, es sei nicht so schlimm. Bringt ihr ein lahmes oder krankes, meint ihr, es macht nichts. Bietet so etwas doch einmal eurem Statthalter an. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Meine Lieben, hier spricht Gott. Und wir haben uns in christlichen Kreisen schon so daran gewöhnt, einfach minderwertige Qualität zu haben. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie es in der Welt, wo es nicht um Inhalte geht, wo so ein Snickers-Werbespot oder so ein Smartphone-Werbespot mit so viel Herzblut gemacht wird, aber bei uns oder oft im christlichen Bereich geht es doch nur um den Herrn. Ach, meine Ledercouch, die unten im Sofa steht, bisschen abgewetzt, Ocker, passt sehr gut noch in den Gebetsraum, oder? Es geht ja nur um den Herrn. Und ich finde, das Streben nach Exzellenz ist echt was Essentielles, nicht nur für Leiter, sondern für jeden Menschen und insbesondere für jeden Christen, weil Gott es einfach wert ist. Und ich finde es mega cool, dass wir so tolle Instrumente haben, dass wir echt ein mega Mischpult haben, dass wir unten ein Kino haben. Warum? Weil es Gott wert ist, oder? Und es ist einfach kein Perfektionismus, sondern das ist ein Streben nach Exzellenz. Und hierbei geht es nicht, dass du etwas bringen musst, was du nicht kannst. Denn Gott will deinen Perfektionismus nicht oder ist nicht gnadenlos. Es geht um dein Herz, das sagt, ich will der Mensch sein, der ich für dich sein kann. Ich will das hier tun, als würde es zählen. Denn es zählt ja eigentlich wirklich, oder? Das ist echtes Streben nach Exzellenz. Da habe ich mich gerade vertan mit meinem Zettel. Als letzten wichtigen Punkt möchte ich dem Vorbild Jesu einfach mir anschauen, was er dazu sagt. Und das lesen wir in Markus 10, 42. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Anders übersetzt, das heißt, Leiter brauchen ihre Position, um selber etwas zu bekommen. Und dann sagt er weiter in 43 bis 45, bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und das, was Jesus sagt, finde ich, trifft nicht nur im kirchlichen Bereich zu, sondern in allen anderen Bereichen auch. Mit dieser Denkweise kannst du eine Gemeinde leiten, kannst du ein Unternehmen leiten, eine Kleingruppe, eine Arztpraxis, eine Krabbelgruppe, eine Familie führen. Und denn es geht nicht darum, dass irgendjemand Privilegien in Leitungspositionen hat, sondern es geht einfach darum, dass Leiterschaft Dienerschaft ist. Und es ist nicht schlecht, dass ein Leiter sagt, hey, hier lang geht's. Denn es ist gut, wenn jemand sagt, wie der Laden läuft. Und zum Beispiel mit dem Auto. Wenn jemand sagt, hey Leute, wir ziehen jetzt alle gemeinsam in diese Richtung, dann ist das Auto in 5 Minuten raus. Ich habe schon mal ein Auto aus dem Schlamm gezogen. Das ist mächtig Arbeit, kann ich euch sagen. Und ein Leiter geht aber mutig voran. Meistens ins Unbekannte. Denn Leiterschaft ist das Geschäft, aus Sicherheit in die Unsicherheit zu gehen. Denn Leiterschaft hat überhaupt denn Leiterschaft hat nur Sinn im Raum des Unsicheren. Wenn du immer im Sicheren bleibst, bist du kein Leiter, sondern lediglich ein Verwalter. Denn Führung wagt sich immer hinaus in Bereiche, die nicht vorhersehbar sind. Und deswegen gibt es auch keine Führung ohne Mut. Und Leute, und die Leute, die an Leiter gestellt sind, die unter Leiter gehen, erwarten auch von Leitern zu Recht, dass der Leiter mutig vorangeht. Und bei Nehemia sieht man das, bei Josua sieht man das, was, als Gott ihn zum Leiter erwählt hat im Josua 1-9, er sagt, ich habe dir gesagt, sei stark und sei mutig, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du bist. Ihr Lieben, es gibt zwei Lebenshaltungen. Die eine ist, im sicheren Leben zu bleiben, und die andere ist, einer Vision nachzusehen. Du kannst nicht beides. Und hast du eine Vision im Reich Gottes? Kennst du eigentlich noch unsere Vision? Das ist das, oder schaut ihr gerade drauf und diese Worte habt ihr seit einem Jahr nicht mehr gesehen, obwohl sie hier vorne hängen. Also ich kann sie ehrlich gesagt nicht auswendig sagen, obwohl ich sie auch sehr oft auf der Homepage eingetippt habe. Aber kennst du die Vision hier im Gospelhaus? Stehst du dahinter oder sind das irgendwelche Worte, denen du nachgehst? Hast du eine Vision in deiner Familie? Als ich und Sabine geheiratet haben wir in unseren Flitterwochen Visionen aufgeschrieben. Einmal in unserem privaten Umfeld, einmal was den eigenen Körper angeht und einmal im Geistigen. Und dieses Jahr hatten wir es auch schon, haben wir geschaut, hey, wie sind wir denn diesen Visionen nachgegangen? Gehst du dieser Vision nach? Bist du motiviert? Bist du begeistert? Bist du ermutigend? Und ich glaube, dass der Herr Leiter berufen möchte. Und ich möchte etwas erlösen in unserer Denkweise, wo wir komisch über Leiter denken, wo wir zu klein denken, wo wir uns selbst gar nicht trauen, dass es sein könnte, dass Gott mich selbst auch berufen hat zu einem Leiter. Und ich glaube, das Thema Leiterschaft oder die Selbstleitung, Leiten und Lieben, hat Gott mir aufs Herz gelegt wegen den drei Punkten. Weil du vielleicht selber berufen bist zu leiten. Kleingruppe, hey, mach dir doch Gedanken und sag, ich möchte gern eine Kleinspiele-Kleingruppe. Haben wir, glaube ich, sogar. Wir haben so mega viel Angebot und vielleicht möchtest du noch was dazugeben oder möchtest einfach bei einer Kleingruppe mitmachen. Und wenn du sagst, was sind die nächsten Schritte? Ach, haben wir auch die Next Steps, oder? Das macht David immer nach dem Gottesdienst. Das ist nicht etwas, was für die ganz Frommen unter uns, die dann sich hinsetzen und sich irgendwas über Leitung anhören oder was die nächsten Schritte sind, sondern das ist echt wertvoll. Ich habe alle vier durchlaufen und ich fand es mega cool, was David da mit einem durchgeht und was auch Leitungsverständnis ist, dass ich mich auch traue und einfach die nächsten Schritte im Glauben. Der zweite Punkt ist, sei es denn, dass du mehr wertschätzt und verstehst, was Leiter angeht, dass du Leiter wertschätzt in der Gemeinde, dass du Leiter in der Arbeit wertschätzt, dass du deine Eltern wertschätzt, die auch in einer gewissen Leitungsposition über dir stehen, vielleicht als Jugendliche. Einfach wertschätzen und verstehen, denn es ist nicht immer so einfach, in dieser Position und Verantwortung zu stehen. Und sei es denn, dass ich dich gewinnen kann heute, dass du für Leiter betest. Dass du für die Regierung betest, dass du für die Gemeindeleitung betest. Und ich zum Beispiel möchte euch einfach als Vorbild vorausgehen und ich bete jeden Morgen für meine Firma. Ich sage, Herr, du siehst, ich bin da eingesetzt. Du siehst diesen Kunden, es ist echt mega schwer, aber ich segne es. Ich segne es und ich möchte da einfach deinen Frieden hineinlegen und möchte ich jetzt auch mit dem Lobpreis weitermachen und einfach, dass ihr heute gleich oder im Laufe dieser Woche darüber nachdenkt, hey, welcher Punkt trifft denn auf mich zu? Trifft der Punkt 1 auf dich zu? Ich bin selbst berufen zu leiten, habe mich bisher nicht getraut, geh auf mich zu, geh auf David zu, geh auf irgendjemand anderen hier im Raum zu und sagt und spricht mit jemandem darüber. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir einfach, dass du uns liebst, dass du Leitung liebst, dass wir dir nicht egal sind, dass du sagst, sei stark und mutig, dass wir kein Opfer sind, dass wir kein Retter sind, dass wir keine Peiniger sind, sondern dass wir deine Kinder sind, die du erwählt hast, die du berufen hast, hier in dieser Welt zu sein. Priester und Könige, sagst du im Wort. Und so spreche ich das auch über uns aus. Und ich bitte dich, dass du dem Teufel keinen Raum gibst, dass er wie ein Löwe hier herumstreicht, aber er ist keiner, er hat keine Macht, weil du der Allmächtige bist, Jesus. Du hast gesiegt am Kreuz. Du hast einfach dein Blut für uns vergossen. Du bist in diese Verantwortung gegangen. Du hast gesagt, Vater, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber du bist trotzdem da geblieben. Du bist diesen schrecklichen Weg gegangen, weil du uns so sehr liebst. Denn von deiner Liebe kann uns nichts trennen. Nichts in dieser ganzen Welt, in der Schöpfung, kann uns von deiner Liebe trennen, Jesus. Und dafür danke ich dir. Herr, hilf uns jeden Tag, unsere Leiter im Fokus auch zu haben und nicht einfach nur zu schimpfen oder nicht zu verstehen, sondern auch einfach mal zu fragen, hey, warum tut er denn einfach so? Oder auch darauf zugehen. Und ja, Herr, wir brauchen einfach deine Hilfe, denn ohne dich ist alles wertlos. Und ich danke dir einfach, Vater, im Namen Jesu Christi. Amen.